analoges und digitales Denken gebe, ist bereits eine Metapher, meiner Meinung nach. Und ich glaube nicht, dass es irgendeine andere Denkweise gibt, die quasi avancierter wäre als die der Poesie. Eines der Probleme, das die Naturwissenschaften haben, ist, dass sie seit 100 Jahren keine Bilder haben, um quantenphysikalische Zustände sprachlich begreifbar zu machen, weshalb sich darüber sehr schwer nachdenken wird. Das gleiche Problem ist ein mathematisches. Und eines der schönen Sätze von Einstein ist, dass er auf eine quasi vorsprachliche Art und Weise denkt, die dann zur Sprache zu bringen, ein äußerst anstrengender und kreativer und analytischer Akt ist. Also ich glaube nicht, dass es irgendeine Form von Kunst oder Naturwissenschaft gibt, die ohne das, was wir vorher, oder was die Religion auch benutzt und die Poesie benutzt, ohne diese Dinge auskommt, weil ich über keinen anderen Mechanismus weiß, wie wir Informationen strukturieren können. Literaturgeschichtlich zeigt sich, dass die Poesie aus der Religion kommt. Das ist jetzt nicht das evolutionäre Abhängigkeitsverhältnis zu sehen, aber es ist zumindest insofern plausibel, als das, was ein Gebet an die Jungfrau Maria oder an die Göttin XY, an die Göttin Ishtar oder die Göttin Inanna auszeichnet, diese Art von rhetorischen Tricks, von sprachlichen Formulierungen, von Stil, Sprach und Denkfiguren sich ebenso sehr in einem Gedicht an die geliebte Maria von der Straße gegenüber wiederfinden. Das heißt, die gesamte Rhetorik, die hier aufgebracht wird, wird auch in anderen aufgebracht, weil beides derselbe Gestus ist, der Invokation, der Herbeirufung einer Person, die nicht anwesend ist, die Anrufung einer Person, die Darstellung, also all das, was man mit einer Geliebten tut, wird angewendet auf die Göttin und was nicht ungewöhnlich ist, weil beides nur Projektionsmechanismen sind. Also das eine ist ein bisschen darauf gerichtet, das andere ein bisschen da, aber wenn es ein abständiger Liebhaber ist, dann wird er das schon immer so und nicht so machen.
Aber da haben Sie ja schon leicht interveniert, da müssten Sie ja schon ein Problem haben, wenn das als Projektion oder Personifikation als Grundprinzip wäre, dann ist der Glauben ja auf eine rhetorische Figur reduziert.
Nee, warum?
Das ist die Implikation, also wenn die Anrufung eines Gottes Personifikation ist eine Personifikation, aber ein rhetorischer Akt, dann ist Gott das Ergebnis einer metaphorischen Aktion, was übrigens Nietzsche natürlich erst recht sagt. Also ich meine, Gott ist der Supermetapher, der Supersignifikant, wenn man so will. Das ist jetzt keine besonders exotische Ableitung. Aber das war ja die Implikation von dem, was Herr Schwab gesagt hat.
Na, die Frage hat nur ein Problem. Also die Frage suggeriert ja, es gäbe eine andere Sprechweise. Also es gäbe eine nicht metaphorische Sprechweise. Also da könnte man sich höchstens, meiner Ansicht nach, höchstens darauf einlassen, dass man sagt, also die Sprache, mit der Naturwissenschaften Messdaten interpretiert, ist eine nicht metaphorische Sprache im Sinne von mathematisierbar. Es ist also ein sozusagen reines Konstrukt, aber da gibt es auch innerhalb der Mathematik, hat es da lange Auseinandersetzungen gegeben, ob das konstruktivistisch ist oder ob es nicht doch sozusagen ein Prinzip der Realität ist, was sich dann nur in der mathematischen Struktur wiederfindet. Also das würde ich vielleicht noch als Argument gelten lassen. Aber darüber hinaus würde ich sagen, jegliche Unterscheidung zu sagen, es gäbe eine objektive Sprache auf der einen Seite und dann gibt es die komischen Poeten und die verliebt sind und ich weiß nicht, die Künstler und noch so ein paar, die Philosophen und die laborieren da mehr oder weniger dummerweise halt mit metaphorischer Sprache rum, ist eine völlig falsche Unterscheidung, die meiner Ansicht nach komplett an der Sache vorbeigeht. Das ist so ähnlich wie die Unterscheidung zwischen, jetzt wieder eine Analogie, insofern eine Metapher, das ist so ähnlich wie die Unterscheidung einfach völlig unsinnig ist in den Neurowissenschaften zwischen einem bewussten und einem unbewussten Bewusstseinsakt. Aus der Warte des Gehirns sozusagen, und jetzt rede ich auch metaphorisch, weil ich kann mich nicht in die Lage meines Gehirns versetzen, richtig, macht die Unterscheidung keinen Sinn, weil beim einen Vorgang sind zig Netzwerke in meinem Gehirn aktiv, im anderen auch, mag sein, dass das unterschiedliche sind, die aber auch wieder irgendwie in Verbindung stehen miteinander. Es macht keinen Sinn, die eine Funktionsweise von der anderen zu unterscheiden. Also die Trennung zwischen bewusst und unbewusst ist aus der Perspektive kompletter Unsinn.
Macht aber pragmatisch ja Sinn, da wollte ich eigentlich später noch drauf kommen, zu unterscheiden, wie ein wissenschaftliches Sprechen funktioniert, wie ein poetisches Sprechen funktioniert, wie ich meine, funktioniert ein avantgardistisch-poetisches Sprechen nochmal anders und ein umgangssprachliches Sprechen. Das Umgangssprachliche hat 80% tote Metaphern, das Poetische nur 20% und 80% durchdachte. Also man kann ja die Unterscheidungen machen, sonst würde ja jeder Diskurs dem anderen ähneln. Das würde mich aber nach dieser religiösen kleinen Lesung interessieren. Und trotzdem nur die eine Frage interessiert mich, vielleicht ist das auch ein bisschen sehr speziell, aber mich interessiert die Schuld. Die Anrufung von Göttern, die auf Bergen, in Flüssen, in der Luft hausen und jederzeit in intrigante, intrikate, alle Verhältnisse, wo die Menschen finden können, in der Antike. Und ein monotheistisches Verhältnis zur Welt. In Bezug auf Poesie, wem würden Sie denn vorzugeben? Das ist ein bisschen eine seltsame Frage, aber es gibt es sozusagen wirklich als richtig grundpolitische Frage. Definieren wir sozusagen das Abendland von Homer her oder vom Alten Testament? Beziehen wir uns auf die eine transzendente Position oder explodiert die Welt von einer Sinn- und Sinneshöhle?
Also da bin ich ganz klar Heide. Also das ist so, also mir ist weitaus lieber all diese Personifikationen, dass es einen Gott des Windes, einen Gott des Regens und einen Gott des Schnees, einen Gott des Hagels, einen Gott des Frostes, einen Gott des Taus und 100.000 Götter gibt, weil es einfach ein weitaus größerer Gedankenraum ist, als das alles auf eine Figur zuzuschneiden.
Dass die Wissenschaft wiederum aus dem Monotheismus und dem fixen Begriffsableitungssystem entstanden ist, würden Sie auch nicht unterstreichen wollen?
Nein, das sind jetzt wieder zwei verschiedene Fragen. Meiner Meinung nach ist die Wissenschaft entstanden aus der Schrift heraus, aus der Möglichkeit, Schrift zu haben. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, weil das aus einer völlig anderen Ecke kommt, aber wenn die Frage ist, woher die Poesie kommt, ob sie aus der Religion kommt oder nicht, dann müsste man eigentlich die Frage stellen, und die war für mich einer der Gründe, dieses Buch überhaupt zu machen, also so Antwort auf so grundlegende Fragen zu halten, wie, warum ist das Gedicht überhaupt erfunden worden? Ich habe noch keine einzige Literaturgeschichte gelesen, wo das irgendwie drinnen stand. Das Gedicht gibt es, weil, paff. Ich meine, klar, das sind lauter Verkürzungen, aber letztlich fand ich darüber nichts. Und die Auseinandersetzung mit der Neurologie, was letztlich heißt, man liest sich durch 10.000 Bücher, in denen nirgendwo hinten im Index das Wort Reim, Metapher, Gedicht, Strophe auftaucht, um all deren Erkenntnisse versuchen zu rückzubeziehen auf die Poesie, um herauszufinden, was ist die Funktion, was ist vielleicht das evolutionsbiologische Hintergrund, führt dann letztlich oder führte nicht dazu, dass man sagen kann, ja, das Gedicht gibt es aus einem hirntechnischen Grund, weil wir uns musikalisch gebundene Sprache merken können und musikalisch nicht gebundene Sprache eben nicht. Ich wüsste jetzt nicht, den Wortlaut dessen, was ich vor 20 Worten gesagt habe, genau wiederzugeben. Wenn ich das Ganze mal musikalisch binde, sprich in ein Gedicht bringe, dann kann ich mir das merken. Aus dem einfachen, nicht einfachen, aus dem Hintergrund, den die Neurologie und die Hirnforschung festsetzen kann, dass es gewisse Areale im Gehirn gibt, die musikalische Strukturen verarbeiten. Dann gibt es andere Areale, die sprachliche Strukturen verarbeiten. Beide arbeiten getrennt voneinander, sind aber gleichzeitig miteinander verknüpft. Das bedeutet, wenn ich musikalisch gebundene Sprache, ein metrisches Gedicht, ist die einzige Möglichkeit, mir etwas zu merken in einem größeren Umfang. Den Test dazu können Sie leicht machen, wenn Sie versuchen, ein Lied trocken aufzusagen, kommen Sie zwei Zeilen weit, wenn Sie singen, kommen Sie bis zum Refrain und weiter. Diesen Umstand haben wir zu einer Zeit, als es noch keine Schrift gab, die Erfindung des Gedichts zu verdanken. Die ältesten Spuren von Gedichten finden Sie überall, das sind Zaubersprüche, das sind Heilsprüche, das sind Gesetzestexte, das sind sogar noch bei den Griechen philosophische Texte, einfach weil das einzige Mittel war, um sich etwas zu merken. Nun ist aber die einzige interessante Frage, was passiert in dem Moment, wo es Schrift gibt? Dann wird die Poesie ja völlig überflüssig. Sie verändert sich, sie adaptiert sich und da taucht dann plötzlich dieses sprachkritische Moment auf, dass sie über ihre eigene Sprache und über ihre eigenen Mittel reflektiert. Da wird die Poesie dann plötzlich akribisch, ökonomisch, wo sie vorher mit Mitteln der Redundanz arbeitete, mit diesen Parallelismen und Konstruktionen. Bei Homer wird in jeder dritten Zeile wieder das wiederholt, was man eh schon gesagt hat, da kommt 750.000 Mal, dass es der Achilleus schnellfüßig ist, etc., weil man auf eine ganz andere Art und Weise der Wahrnehmung Zugriff hat, da passiert dann, dass man plötzlich Schrift hat und damit wandelt sich, ich glaube, das ist neben dem Ackerbau und der Sesshaftwerdung sicher eine der größten menschlichen Revolutionen, die Schrift. Denn dann wird das, was vorher ein rein akustisches Ereignis ist, das quasi von völlig anderen Netzwerken verarbeitet wird, wo ich das Wort erst verstehe, in dem Moment, wo es bereits nicht mehr existiert, wo es bereits verschallt ist, dann wird das Wort plötzlich visuell wahrnehmbar, wird objekthaft, taucht auf und ich kann das quasi als Konzept begrifflich kombinieren wie einen Legostein. Das, was vorher ein Ereignis ist von Musik, bei dem ich mich in der Mitte befinde, wird dann plötzlich etwas, bei dem ich außerhalb bin, weil ich dann auf den Text gucke und in Distanz dazu gehe. Und die Wahrnehmungsweise, die Verhaltensweise, die menschlich in der Reaktion auf Schrift und vorher in einer Kultur, die auf mündliche Überlieferung ausgerichtet ist, könnten gegensätzliche gar nicht sein. Und es zeigt sich nun, dass es erst in dem Moment, wo es Schrift gibt, Logik gibt, Philosophie gibt, Naturwissenschaft gibt, etc. pp. All das, was es in einer mündlichen Kultur nicht auf diese Weise gab. Es gab Logik, aber die war in Rätselstrukturen gepackt. Es gab Philosophie, aber die war eher in Richtung Glauben ausgerichtet. Es gab das und das, aber es hatte eine andere Ausrichtung, weil die Denkweise eine andere.
Und zur selben Zeit gab es das Geld als große Synthetisierungsleistung, Platons Ideen als große Synthetisierungsleistung. Jetzt wollen wir aber trotzdem ein bisschen vielleicht zur Entlastung oder um eine andere Form der Eleganz noch wieder in den Raum zu bringen, auch ein wenig Poesie hören. Interessanterweise schreiben Sie in Ihrem Nachwort auch zu dieser altägyptischen Lyrik, das ist ja die früheste Liebeslyrik, kann man sagen, der Welt, dass die Fundorte auch so waren, dass es versehen war mit Königsanbetung, mit Trauertexten, mit anderen Aufzeichnungen, Auflistungen von Dingen, also unter ganz verschiedenen Texten auf Scherben und anderen Materialien hat man eben auch Liebesverse gefunden, in einer ganz eigentümlichen Verbindung mit Schrift gebraucht zu dieser Zeit.